Auf den Bestsellerlisten des Buchhandels finden sich dieser Tage viele Crashbücher. Untergangspropheten haben Hochkonjunktur und viele Anleger lassen sich dadurch oft verunsichern. Gleichwohl konnten die meisten Börsen in der vergangenen Dekade deutlich zulegen und so erreichten DAX, Dow Jones und Co. zuletzt gerade erst im Februar neue Allzeithochs, ehe dann der Corona-Crash die Börse zeitweise einstürzen ließ. Im Podcast heute wollen wir über den Sinn oder auch Unsinn von Crash-Prognosen sprechen und selbstverständlich wieder mit von der Partie ist Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Schön, dass du wieder dabei bist, Karl. Herzlich willkommen.
Hallo Andreas, freue mich auch.
Ja, was hältst du denn von Crash-Propheten und sogenannten Dr. Dooms rund um den Globus?
Gar nichts, Andreas. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil es immer Untergangs- und Katastrophentheoretiker gibt. Die kennt man mittlerweile auch, wenn man in der Branche unterwegs ist. Und wenn es dann mal wirklich abwärts geht, kommen genau diese Leute, bildlich gesprochen, aus ihren Löchern gekrochen und schreien, ich hab's ja immer gesagt. So, und die blenden aber dann komplett aus, dass 7 steigende Börsenjahre wir in den letzten Jahren erlebt haben. So, und als Bank übernimmt man die verantwortungsvolle Aufgabe, das Vermögen der Kunden eben durch diese guten und durch die schlechten Zeiten zu navigieren. Und der Unterschied zum Crash-Propheten ist, die wollen am Ende einfach nur Bücher verkaufen. So, teilweise haben die übrigens auch eigene Fonds, die teuer sind und auch nicht gut laufen, auch in der Krise nach unten gegangen sind. Also in einem Wort, diese Untergangspropheten sind Geschäftemacher, die wollen Auflage machen und die verdienen Geld mit den Ängsten der Menschen und sind keine verantwortungsvollen Vermögensverwalter.
Mhm. Ja, sind klare Worte von dir jetzt. Hier hast du dir eins der Crash-Bücher mal zu Gemüte geführt?
Nein, ich denke nicht dran. Ich werde diese Geschäftsmodelle nicht unterstützen. Aber klar kennt man die Inhalte und die Szenarien dieser Untergangspropheten. Das kennt man natürlich schon.
Naja gut, aber es gab ja doch einige Crash-Gurus, die im Vorfeld in der Tat gewarnt haben und jetzt in der Corona-Krise auf ihre Prognosen der vergangenen Monate verweisen. Ich weiß jetzt schon, in welche Richtung du gehst. Ich habe dir ja aufmerksam zugehört und trotzdem, lass mich die Frage zuspitzen. Jubeln Sie zurecht?
Naja, also es gibt immer sogenannte selbsternannten Propheten, die den Untergang des Abendlandes verkünden und die fühlen sich natürlich jetzt bestätigt. Aber hat einer von denen wirklich die Pandemie kommen sehen? Klare Antwort, nein. Das waren in der Regel andere Gründe, aus denen sie den großen Crash abgeleitet hatten. Und ja, ich glaube, die Situation ist jetzt keine Situation, übrigens, Andreas, wo man jubeln sollte, auch diese Propheten nicht.
Ja, das ist sicherlich richtig, aber und auch da wieder, ich versuche ja auch immer so ein bisschen dich rauszulocken, Karl, es gibt ja nun mal viele Argumente dieser Crash-Propheten, die durchaus auch stimmen, die sagen, ja, wir sehen eine weltweite Überschuldung, wir sehen Notenbankverzerrungen durch das viele billige Geld, gar Manipulationen, weil Anleihen und auch Aktien gekauft waren und bis hin zu der Tatsache, dass wir ja wohl eh am Ende des Aufschwungs waren, also all diese Argumente sind ja nun wirklich nicht von der Hand zu weisen.
Das stimmt und da bringst du schon einen subtilen Punkt, der wahrscheinlich auch die große Beliebtheit vieler dieser Propheten erklärt. Die ökonomischen und manchmal auch gesellschafts- und ordnungspolitischen Szenarien, mit denen diese Leute arbeiten, sind ja nicht völliger Blödsinn, sondern sie sind immer äußerst plausibel. Und häufig sind sie als mögliche Entwicklung durchaus ernst zu nehmen. Und zudem benennen sie häufig auch tatsächlich wirtschaftliche Fehlentwicklungen und Missstände. Unseriös wird es aus meiner Sicht dann, Andreas, wenn daraus konkrete Prophezeiungen des Untergangs oder bevorstehende Finanzmarktcrashes abgeleitet werden. Denn wann und ob selbst Fehlentwicklungen zu einem Crash führen oder führen müssen, das kann wirklich aus meiner Sicht niemand vorhersehen. Und was mir noch in dem Zusammenhang ganz wichtig ist mitzuteilen, dass diese Märkte ja auch mit diesen Missständen umgehen und vielleicht sie auch reparieren. Und deswegen, wir gehen nach wie vor von langfristig positiven Renditen an den Weltfinanzmärkten aus.
Jetzt sind wir mittendrin in der Krise, beziehungsweise ich glaube, wir wissen noch gar nicht, was folgt. Also wir stehen sicherlich erst am Beginn, weltweit und natürlich auch Deutschland, Karl. Aber ist Deutschland dann überhaupt gewappnet für das, was da jetzt folgt? Also ich mach's konkret. Stimmen die Voraussetzungen hierzulande? Ich meine, selbst Albanien hat ein besseres Internet als wir. China baut emsig an einer völlig neuen Infrastruktur. Neue Seitenstraße, One Belt, One Road heißt das Ganze. Und auch die jüngste PISA Studie war alles andere als erbaulich für die deutschen Schüler. Und jetzt gibt es auch noch Homeschooling, wo der ein oder andere doch Motivationsprobleme hat, überhaupt weiterzulernen. Also nochmal die Frage, stimmen die Voraussetzungen hierzulande?
Naja, also keiner ist eine Insel, Andreas, auch die Volkswirtschaft Deutschlands nicht. Und wir sind natürlich voll in den Weltmarkt integriert und deswegen reicht es am Ende nicht, wenn Deutschland nur gewappnet ist. Unsere Handelspartner müssen eben auch gesund und munter sein. Wir haben im letzten Jahr 1,3 Billionen exportiert und wir haben importiert 1,1 Billionen. Also daran siehst du, wir sind mitten in der Weltwirtschaft integriert und wir brauchen auch gesunde Partner, um wieder auf die Füße zu kommen. Deutschland selbst, und das war ja auch ein Teil deiner Frage, ist natürlich gut aufgestellt, weil wir eine relativ geringe Staatsverschuldungsquote haben. Und deswegen können wir uns sozusagen auch diese großen Hilfen, die der Finanzminister ausgelobt hat, noch leisten. Ich mag aber dich auch nochmal dran erinnern an unseren letzten Podcast, wo wir ja ganz klar ich auch zum Besten gegeben habe, dass sozusagen wir ja nicht eine normale Krise haben, sondern die Menschen sind eingesperrt, die können also nicht konsumieren und von der Seite ist es einfach auch die Frage, wie schnell wieder die Wirtschaft auf die Beine kommt, wie schnell wieder die Menschen konsumieren und eine Nachfrage da ist, weil die Unternehmen wie eine Lufthansa sind ja gesund. Vielleicht noch letzter Punkt, weil du die Schulen und Digitalisierung angesprochen hast. Also meine Hoffnung wäre tatsächlich, dass sozusagen diese Corona-Krise ein heilsamer Schock ist für unsere Digitalisierung, dass wir endlich dort voranschreiten und aufholen und das durch alle Bereiche, inklusive auch der Behörden.
Naja, dein Optimismus sei dir gegönnt und ich freue mich jetzt schon, Karl, auf ein ähnliches Thema, was wir bestimmt nochmal haben werden, wo wir das noch ausführlicher besprechen können, denn wir sind ja hier heute bei den Crash-Prognosen und deshalb muss und möchte ich da nochmal drauf zurückkommen. Karl, wer Angst vor einem Crash hat, der investiert nicht, das ist, glaube ich, ziemlich klar. Ist denn eine Nicht-Investition, so würde ich sie mal nennen, am Ende möglicherweise sogar teurer, als wenn man dann bei einem realen Crash, der schlimm genug ist, dabei zu sein?
Also du sprichst für mich einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, denn letztendlich kommt nicht investiert zu sein wesentlich teurer. Und da haben wir in der Quirin Privatbank auch wirklich eigene Erfahrungen machen. Das wirst du nicht wissen, aber wir hatten mal selber einen Crash-Propheten als Volkswirt in unserem Haus. Und wir hatten tatsächlich Glück, dass wir den Finanzcrash 2008 dann auch gesehen haben und damit unsere Kunden den nicht mitgemacht haben. So, das war das Positive. Aber das Problem war, dass danach diese Aufschwungjahre von 2010 bis 2014 unsere Kunden eben auch nicht in dem Maße mitgemacht haben, weil die Crash-Propheten immer noch diese Untergangsszenarien rumgereicht haben. So, und was war das Ergebnis? Dass unsere Kunden sogar am Ende schlechter gestellt waren, obwohl sie den Crash nicht mitgemacht haben, aber sie haben eben den Aufschwung nicht mitgemacht. Und ich erzähle dir das, weil das für mich ein ganz typisches Beispiel ist, denn letztendlich kommt es wirklich darauf an, dass ich dauerhaft investiert bin und eben auch diese großen Aufschwungphasen nach dem Crash mitmache. Und die meisten Menschen, die Angst vor Crash haben, sind nie investiert.
Du hast jetzt den Crash 2008, 2009 nach Lehman angesprochen. Es gab ja viele, viele mehr in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Wie war denn das da, wenn wir das mal Revue passieren lassen? Kann man möglicherweise eine Handlungsempfehlung aus dem, was war, ableiten? Ich weiß, Geschichte wiederholt sich nicht, aber vielleicht reimt sich ja Geschichte hier zumindest ein bisschen.
Also grundsätzlich gibt es aus meiner Sicht eben keine Blaupause für Krisen und Crash, denn jeder hat irgendwo seinen eigenen Charakter. Du hast Dotcom angesprochen, da ging ja die Krise von 2000 bis 2003 über 3,5 Jahre. Oder wenn du die Krise Finanzcrash 2007 bis 2009 ansprichst, das war ja auch ein langsamer Abschwung. Diesmal bis hierher ging es ja sehr, sehr schnell. So, und Trotz alledem gibt es aus meiner Sicht immer Gemeinsamkeiten. Das ist, dass in diesen Abwärtstrends auch erhebliche Gegenbewegungen der Märkte gibt. Und das ist, findet übrigens in der Regel dann statt, wenn die Nachrichtenlage besonders übel ist. So, und das Entscheidende ist, dass sozusagen auch egal wie groß die Krise war, die Märkte sich immer nachhaltig erholt haben und dass sozusagen die Krise dann deutlich überkompensiert haben. Und warum ist das so? Weil die Unternehmen, die passen sich ja an und irgendwann verdienen sie auch wieder Geld und das geht oftmals viel schneller als Experten das erwarten. Und deswegen ist mein wirklicher Ratschlag, dass man in solchen Krisen einen kühlen Kopf bewahrt und eben nicht durch zwischenzeitliche Panikverkäufe die Chancen kräftiger Aufholbewegungen sich bringt. Denn was wir sehen und was ich immer wieder gesehen habe, dass die Anleger es nicht schaffen, nach einem Ausstieg wieder rechtzeitig einzusteigen. Man wartet immer ab, bis sich irgendwie alles beruhigt. Aber wenn sich alles beruhigt hat, dann ist eben der Zug abgefahren. Und die entscheidenden Renditen sind dann schon verpasst.
Also Karl, wir haben gelernt, dass Crashbücher nicht unbedingt zu deiner Lieblingslektüre gehören. Wir haben gelernt, dass es sich durchaus auch lohnen kann, so komisch und merkwürdig es klingen mag, in einem Crash sogar dabei zu sein. Und wenn wir schon mit Büchern begonnen haben, diesen Podcast, so möchte ich ihn auch beschließen, Karl. Welches Buch hast du gerade beim Wickel?
Passend in diesen Zeiten ein Gesundheitsbuch. Und das heißt, was uns krank macht und was uns heilt. Und der letztere Teil, der interessiert mich natürlich mehr.
Dann wünsche ich dir und deiner Familie und natürlich auch deinem Team bei der Quirin Bank ein gutes Gelingen, eine gute Gesundheit, vor allen Dingen auch in diesen schwierigen Zeiten. Ich sage danke, Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion, für dieses Mal. Wir hören uns natürlich wieder, wann immer Sie mögen natürlich. In jedem Falle sei dieser Hinweis gestattet, der Podcast erscheint jeden Freitag, also am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Sie, meine Damen, meine Herren, spezielle Themenwünsche für die nächsten Ausgaben haben, dann schicken Sie uns gern eine Mail info@quirinprivatbank.de. Also ich sag's nochmal, info@quirinprivatbank.de. Und dann können Sie dort Ihre Themenwünsche hinterlassen und wir werden versuchen, in den kommenden Ausgaben auf Ihre Wünsche einzugehen. Für heute sage ich Dankeschön, Karl. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.
Danke, Andreas.